In der Schmerzbehandlung geht man von 30% aus, das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80% schon mich erreicht.
Also es hat etwas gedauert, bis ich die richtige Dosierung ausgetüftelt habe, aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann konzentriert lernen konnte, also vor allem ohne Schmerzen.
Da muss ich mich vor 5 Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen und das ist kein Leben.
Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute spreche ich mit Jürgen. Er ist 54 Jahre alt und hat trotz einer schweren Erkrankung gleich mehrere Studiengänge absolviert. Das Studium der Wirtschaftswissenschaften und das Studium Konfliktmanagement und Mediation. Er ist ausgebildet zum systemischen Coach und klinischen Hypnosetherapeut. Zusätzlich ist er Kommunikations- und Führungskräftetrainer und Prozessberater. Eine bewundernswerte Leistung, wenn man bedenkt, dass er sein Leben lang schon an Schmerzen leidet und er Schwierigkeiten hatte zu lernen. Bis zu seinem 41. Lebensjahr konnte er trotz starker Schmerzen arbeiten. Als Baby hat er ein schweres körperliches Trauma erfahren, was der Grund für seine Erkrankung ist. Trotzdem oder vielleicht deshalb coacht er Menschen zum Thema Trauma und Traumafolgestörungen. Sein Coaching behandelt aber auch noch andere Themen. Am besten erzählt Jürgen jetzt selbst seine Geschichte.
Hallo Jürgen, schön, dass du mein Gast bist beim VCA-Hanfgespräch. Freue ich mich sehr drüber. Magst du dich einmal selbst vorstellen?
Hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Hab mich sehr gefreut darüber. Mein Name ist Jürgen. Leide ziemlich schwer an einer körperlichen Traumatisierung. Bewegungsapparat komplett. Und wir treffen uns hier zum Thema Cannabismedizin. Dazu kann ich vielleicht ein bisschen was sagen, denn es ist das einzige Medikament, was mir in meiner langen Krankheitskarriere wirklich geholfen hat bisher.
Ja, du hast aber auch tolle Ausbildungen hinter dich gebracht. Wir haben ja vorher uns unterhalten und da hast du mir erzählt, was du alles schon gemacht hast in deinem Leben. Magst du uns das mal kurz erzählen?
Ja, da hole ich vielleicht ein bisschen aus. Also meine Traumatisierung, die ich habe, ist insofern relativ schlimm. Sie wurde mir schon als sehr kleines Kind, als Baby zugefügt oder ist da entstanden. Weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Ich habe mein ganzes Leben lang gelitten schon an körperlichen Problemen, sehr stark, und konnte trotz festsitzender chronischer Schmerzen im Körper relativ viel machen. Hab nach einer etwas wilderen Schulkarriere dann auch studiert, war dann Unternehmensberater, hab mich weitergebildet zum systemischen Coach, zum Mediator, später nochmal zweites Studium, Konfliktmanagement, Mediation. Ich bin klinischer Hypnosetherapeut und ansonsten so als Unternehmensberater und auch natürlich alle möglichen Weiterbildungen gemacht, Kommunikation, Prozessmanagement und. Ja, also als Unternehmens...
Ja. Das ist ja sehr beachtlich, was du alles gemacht hast, ne? Aber du wolltest gerade was erzählen über die Unternehmensberatung, als wie du da gearbeitet hast.
Ja, ich war 3 Jahre angestellt. Die Firma ging dann pleite nach dem Studium und dann war ich nochmal 10 Jahre selbstständig, was eigentlich aus heutiger Sicht, muss ich sagen, auch ganz gut zu meinem Krankheitsrhythmus gepasst hat. Mhm. Ne? Ja. Thema Projekte aussuchen und so. Und dort als Berater habe ich relativ viel gemacht, in einem großen Konzern auf Vorstandsebene mitgearbeitet, bis runter Produktentwicklung betrieben im technischen Bereich, Strategie, Marketing, so quasi alle Felder in der Unternehmensberatung da mal durchlaufen, ja, kann man sagen, ja.
Aber das sind natürlich alles Sachen, die du jetzt so nicht mehr ausführen kannst, weil du ja eine ziemlich schwere Krankheitsgeschichte hast. Magst du uns davon mal was erzählen über deine Krankheitsgeschichte?
Genau, also ich konnte meinen Job gut ausüben, noch einigermaßen bis 2011, 2013 auch noch so reingeschlichen und dann wurde das richtig heftig, dass es gar nicht mehr ging. Ich hatte das eben schon mal angedeutet, ich hatte meinen Lebtag lang festsitzende chronische Schmerzen. Mit denen konnte ich auch noch alles machen. Ich konnte sitzen und, was ich heutzutage zum Beispiel nicht mehr kann. Ich kann gerade nur noch liegen und stehen, weil meine ganzen Gelenke keinen Halt mehr haben, auch zwischen den Wirbeln nicht. Und dieser Wandel kam so 2011 und davor habe ich trotz hoher Schmerzen halt einiges erreicht halt im Leben. Zum Beispiel in der Unternehmensberatung. Habe mich dann aber auch von der Beratung halt ein bisschen wegorientiert von der Unternehmensberatung hin zur persönlichen Beratung durch die ganze Weiterbildung zum Coach und so.
Und wie hast du deine starken Schmerzen dann behandelt anfangs?
Also es fing in meiner Kindheit schon mit einer starken Resignation quasi an. Ich habe gemerkt in meiner Kindheit, dass meine Knochen schief sitzen, dass mein Nacken nach rechts blockiert ist, ich das nicht eindringen kann, dass ich kein Telefonhörer rechts am Ohr halten konnte und richtig Schmerzen kriegte, dass ich meine Sitzhöcker nicht gleich hoch sind und ich permanent eine Disbalance mein Lebtag lang ausgleichen musste. So alle 5 bis 10 Minuten kam Verkrampfung hoch, heute noch, und dann muss ich die losmachen, sonst kann ich das halt nicht mehr so wirklich aushalten. Aber unter diesem Rhythmus mit diesen Schmerzen konnte ich viel aushalten, wie gesagt. Das wurde in der Jugend immer schlimmer. Jetzt nochmal kurz zurück. In der Kindheit, man hat mich dann auch zum autogenen Training geschickt, weil man nicht genau wusste, was ist los mit dem Jungen. Leistungsprobleme in der Schule kamen dazu, was alles letztendlich an der Traumatisierung und an dem Schmerz lag.
Also du bist gar nicht richtig diagnostiziert worden sozusagen. Wahrscheinlich hattest du einen Arztmarathon auch hinter dich gebracht, oder?
Jein, also es gab immer, meine Oma hat immer gesagt, der Junge ist immer so müde, macht der einen und gibt dem mal richtig zu essen. Als würde er immer schlafen, ne? Also der wäre immer träumen, traumatisiert, ne? Also ich war wirklich schwerstens traumatisiert und keiner hat das in Erfahrung bringen können. Ja, und ich habe auch meinen Lebtag lang mit diesen Schmerzen und Fehlstellungen im Körper gelebt und wusste nicht, wo kommt das her? Ich habe mir immer gesagt, Mensch, du wurdest nie von einem Laster angefahren oder sonst was. Wie kommt das in deinen Körper rein? Hab dann natürlich immer, auch als Kind, Leuten gesagt, boah, mein Nacken ist kaputt, Verspannung. Da hat man immer so, ja, von Erwachsenen so ablehnende Kommentare bekommen wie, ach ja, hat man schon mal, musste ausdehnen, ich habe auch schon mal Nackenschmerzen. So ein bisschen nivelliert in die Gleichmachung reingezogen, ne? Und dadurch habe ich mich dann so ein bisschen zurückgezogen, überhaupt über die Krankheit zu reden. Ne? Man merkt dann auch in der Schule, du bist anders körperlich. Zum Beispiel musste ich immer sehr, sehr gerade stehen und man hat mich dafür gelobt, boah, du stehst aber ordentlich gerade, boah, toll und so. Was für mich aber eine Schonhaltung ist, denn wenn ich das nicht mache, sack ich nach vorne zusammen und alles verkrampft. Aber wie soll ich als Mensch wissen, dass das nicht richtig ist, wenn mir das als Baby zugefügt wurde und ich so groß werde, ich nichts anderes kenne? Also habe ich dieses immer, du gehst so schön gerade, meine Schwester hat gesagt, aber auch du gehst, als hättest du einen Stock im Kreuz, du gehst immer so steif. Also man hat schon gemerkt, irgendwas stimmt damit nicht. Und über die Jugend, als die Knochen dann auswuchsen, wurde das halt immer schlimmer, ne? Jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage gerade, glaube ich, ein bisschen weggeredet. Kannst du die nochmal wiederholen?
Nee, alles gut. Wie hast du das ausgehalten mit deinen Schmerzen? Hast du da Schmerzmittel dann genommen, um überhaupt arbeiten zu können? Weil du ja erzählt hattest, du hast ja lange Zeit gearbeitet, eben als Unternehmensberater. Trotz deiner starken Schmerzen, die du hast, hast du da irgendwie Schmerzmittel genommen, um überhaupt durch den Tag zu kommen?
In Mitte der 90er Jahre war ich bei 8 Orthopäden innerhalb eines Jahres, weil ich mir gar nicht mehr weiterhelfen wusste. Hab übelste Ablehnungen da erfahren, war bei einem Arzt, der legte mir sowieso Türkeile, Dinge hinten unter die Fersen, um die Länge des Körpers rechts, links auszumessen und sagt zu mir, Sie sind gesund, herzlichen Glückwunsch. Also, ne, also ich habe wirklich lustige und auch ganz schreckliche Dinge erlebt, wie man mich behandelt hat. Nee. Auf jeden Fall nach dieser Odyssee Mitte der 90er habe ich wirklich komplett zugemacht. Habe dann jahrelang kaum einen Arzt aufgesucht und habe mich mit meinen Schmerzen wirklich so durchgequält, Thema Resilienz. Also der Mensch kann sich wirklich an sehr, sehr vieles gewöhnen. Und ich habe mich halt dran gewöhnt, mit einem sehr, sehr hohen Schmerzlevel zu arbeiten. Das war also so, ich bin morgens aufgestanden, mein Körper konnte beim Aufstehen das Gewicht des Kopfes nicht tragen im Nacken und bumm, war der Tag schon gelaufen, bevor ich aufgestanden war. Mhm. Und das dann jeden Tag auch lernen dabei, Studium und, und. Ich habe dann natürlich so Ibuprofen, sonst irgendwas genommen, aber das hat alles nicht gewirkt. Ja. Da können wir dann vielleicht später nochmal zukommen, warum das nicht gewirkt hat.
Aber das ist unvorstellbar, weil das muss ja eine wahnsinnige Kraft gekostet haben, überhaupt durch den Tag zu kommen und den Arbeitstag zu bewältigen. Also Wahnsinn.
Ja, da ist dann hoher Leidensdruck. Man will mithalten mit den Gesunden. Man kann sich den Gesunden in meiner Lage ja auch nicht erklären, wie schwer krank man ist. Du siehst mich ja jetzt ja auch bei Zoom. Ich stehe hier und bis aus ein paar Rumzuckereien, wenn ich Schmerz habe, sehe ich relativ normal aus.
Ja.
Dein gesundes Umfeld bügelt einfach über dich weg und du hängst hinten dran und kommst nicht mit. Also heißt es, Augen zu und durch, möglichst gesund nachspielen. In der Traumatologie gibt's da auch einen Begriff für, das heißt anscheinend normale Persönlichkeit. Ja, also jemand, der ein schweres Trauma hat, der passt sich an sein Umfeld, verändert sich, ohne dass er das nicht selbst bemerkt, damit er sozial nicht hängen bleibt, damit er überhaupt noch irgendwie eine Chance hat, mitzukommen, ein Studium absolvieren oder sonst irgendwas.
Ja. Also du hast es einfach ausgehalten, du hast es ertragen, du hast versucht, normal zu wirken und so einfach nicht aufzufallen, sondern dein Leben in Anführungsstrichen normal zu meistern.
Genau. Dabei muss ich sagen, ich habe mir immer relativ hohe Ziele gesetzt, die mir eine Motivation verliehen haben. Für mich war es zum Beispiel, ich hätte nicht weiterleben können, hätte ich kein Studium abgeschlossen.
Nee.
Ich habe gemerkt, ich bin nicht blöd. Ja, also ich kriege das erwähnt, aber irgendwas blockiert dich. Lernen fällt dir schwerer als anderen. Hatte mir auf der Hauptschule aber das Ziel gesetzt, irgendwie, was ist das Höchste an Bildung, was du so erreichen kannst? Und da so dumm, wie man als Kind ist, Doktor, das ist es. Und habe mir einfach dieses Ziel gesetzt und so Scheuklappen. Und das hat mich halt so ein bisschen durchgetrieben. Das hat mich über die einzelnen Schritte drüber weggehoben, das zu machen, dass ich dieses Ziel hatte. Ich war dann auch Doktorand 2003. Und dank meiner Erkrankung hat das dann aber nicht mehr geklappt. Also mein großes Lebensziel, diesen Doktortitel hinzukriegen, musste ich leider aufgeben.
Ja, aber du kannst ja wahnsinnig stolz auf dich sein, mit welcher Kraft und Energie du das durchgezogen hast, diese ganzen Ausbildungen, Studiengänge. Ich meine, das ist enorm. Es gibt ja genügend gesunde Menschen, die noch nicht mal einen Studiengang schaffen oder zu Ende bringen und vorher abbrechen. Also ich bin ja echt erstaunt und bewundere dich, mit welchem Biss du da rangegangen bist. Also ganz, ganz toll, muss ich sagen.
Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das wechseln soll. Vielen Dank. Die Blumen gebe ich mal zurück.
einfach annehmen. Also es war ja letztendlich dann ja so, dass du bist ja nie richtig diagnostiziert worden, sozusagen.
Nein.
Also du hast einen Arztmarathon hinter dich gebracht. Du hast mir auch erzählt, es kamen dann ja auch noch Depressionen dazu. Da bist du ja auch noch speziell behandelt worden, was auch alles nicht gewirkt hat.
Dazu möchte ich was sagen, was ich dir geschrieben hatte zu den Depressionen. Das war die ganz heftige Phase um 2015, 16, 17. Thema Depression oder auch Diabetes. Dort ist bekannt, dass die Erkennungsphase, mir fehlt das richtige Wort jetzt, also bis zur Diagnosestellung, dass die Menschen überhaupt merken, dass sie diese Erkrankung haben, ewig dauern kann.
Ja.
Und ich muss zurückdenken, und hatte den Beginn meiner Depression eigentlich im Jahr 2008, vielleicht schon 2006. Man kriegt die Depression ja selber nicht mit.
Das ist ja so die Krux an einer Depression.
Ja.
Man schleicht in einen Zustand rein, den man für normal hält.
Ja.
Und so reflektiert, als er später 2015 gegen Depressionen und so behandelt wurde, da ist mir das dann erstmal klar geworden, Junge, damals, das war da schon heftig depressiv. Du bist nie zum Arzt gegangen, das wurde auch nie diagnostiziert an der Stelle.
Ja.
Ja.
Also, wie bist du denn dann letztendlich nach diesen ganzen vergeblichen Therapieversuchen, die du hinter dich gebracht hast, nach diesem Arztmarathon, wie bist du dann zu der Therapie mit Cannabis gekommen?
König Zufall im Jahr 2011. Also ich war immer, ich sag mal, ich war immer ein braver Mensch. Ja, ich habe mein Bierchen getrunken. Das vielleicht auch relativ regelmäßig, wie man es als junger Mann macht, man rausgeht und so. Ich habe aber nie anders Zeug zu mir, keinen scharfen Alkohol getrunken, nicht geraucht wirklich, mal auf Partys mal ein paar Zigaretten oder so und das war's. Und im Jahr 2011 raucht eine Bekannte neben mir einen Joint. Und ich sag aus Spaß, gib mal her das Ding, ich zieh mal dran. Ich zieh da dran und die Welt verändert sich für mich. Plötzlich fängt es an, dass die Verkrampfungen sich lösen im Körper. Ich denke, was passiert denn hier jetzt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und was dann passierte, war wirklich komisch. Die nächsten 1,5 Jahre hatte ich die chronisch starken Schmerzen, die ich mein Lebtag lang vor allem im Nacken hatte, weg. Ich dachte, das kann nicht sein. Die Schmerzen gehen weg. Super. Ja, das war aber nur die halbe Wahrheit. Die Schmerzen oberflächlich in der Muskelschicht haben sich gelöst. Danach ging das Martyrium dann wirklich erst los. Dieses Lösen ist immer weiter reingegangen in den Körper und das macht es heute noch. Mein ganzer Körper ist in sich verrutscht. Es sitzt kein Wirbel richtig aufeinander, kein Gelenk sitzt richtig drin. Ich habe an den Brustgelenken links, rechts, die stehen nicht gleich hoch gegeneinander. Die stehen so, also mein ganzer Körper ist in sich komplett verschoben. Vor allem auch der Nacken. Und ich sagte vorhin ja schon mal, Thema Schmerzen, als du fragst, habe ich in der Jugend und so Schmerzmittel genommen. Die haben nicht gewirkt, bei diesen wirklich starken, stechenden Schmerzen im Nacken.
Aber du sagtest auch, dann ging erst das Martyrium so richtig los. Wie ging es dann weiter?
Noch ein kleiner medizinischer Ausflug. Das Bindegewebe selbst hat keine Nervenenden drin. Man kann nicht fühlen, was im Bindegewebe passiert. Die Schmerzen, die man fühlt im Körper, das sind die Nervenenden, die in der Muskelschicht enden.
Mhm.
Deswegen war jeder Tag für mich anders. In meinem Körper lösten sich Dinge, die ich nicht voraussehen konnte, weil da vorher keine Schmerzen waren. Und das Bindegewebe wurde immer lockerer, so dass ich quasi die letzten 10 Jahre fast nur im Bett liegen konnte.
Mhm.
Drehend, schreiend, teils Monate am Stück vor Schmerzen, diesen in sich überschlagenen Körper lösen. Das war mir mein Lebtag lang gar nicht bewusst, wie schlimm der falsch festsitzt. Und nun löse ich seit 2011 bis jetzt meinen Körper. Wir haben jetzt 24. Ohne Pause. Sekündlich kommen bei mir Verspannungen hoch und ich muss was lösen. Bis 2022 bin ich wirklich wild zuckend durch die Gegend gerannt, konnte das nicht kontrollieren. Wenn ich mal zum Arzt raus bin oder so, mir sind die Leute auf dem Bürgersteig entgegengegangen. Die haben gedacht, was kommt da für ein Zombie?
Nein.
Mir kommen gleich die Tränen. Ich darf da echt nicht dran zurückdenken. Ich habe wirklich immer wieder vor Schmerzen heulen und schreien Monate am Stück im Bett gelegen. Ja. Das kann sich kein Mensch vorstellen, wirklich nicht.
Ja, das kann man sich tatsächlich nicht vorstellen, weil ich glaube, das ist eigentlich überhaupt nicht aushaltbar, so eine Situation. Aber du hast trotzdem weiterhin versucht, also mit Cannabis zu therapieren. Und
ja,
es ist jetzt ja zumindest so, also du musst nicht im Bett liegen. Du kannst hier mit mir Gott sei Dank eine Unterhaltung führen. Du kannst darüber sprechen und therapierst regelmäßig mit Cannabis.
Genau. Also ich kann jetzt hier stehen, das geht seit letztem Jahr Oktober, dass ich so Fortschritte im Körper habe. Ich habe einen Stehschreibtisch bekommen, an dem ich stehen und arbeiten kann. Da kann ich locker auch mal 6 Stunden oder auch länger teils dran arbeiten, wenn ich stehe, wenn ich mich zwischendurch ein bisschen verrenke.
Mhm.
Nichtsdestotrotz liege ich immer noch die meiste Zeit des Tages im Bett, denn sobald ich Cannabis konsumiere, löst sich das so heftig, dass ich liegen muss. Nee. Und dieses Lösen, das wird auch, wenn ich stehe, über das Becken blockiert. Okay. Also das geht quasi nur im Liegen. Wenn ich stehe, geht das nicht durch den ganzen Körper gelöst.
Und wie lange musst du dann liegen? Also wie lange dauert dieser Zustand an, bis du dann wieder aufstehen kannst?
Wie gesagt, ich mache das eigentlich den ganzen Tag. Aha. Ich muss mir bewusst Zeit nehmen, für dich jetzt zum Beispiel. Aha. Ich habe heute extra noch keine Cannabis-Medikamentation eingenommen, damit meine Verkrampfungen hängen bleiben und ich nicht so wild rumspacke, damit ich hier das Interview mit dir normal führen kann.
Okay.
Also ich habe heute Morgen um 8 Uhr einmal was genommen und seitdem habe ich das jetzt ausschleichen lassen, damit ich mich hier vernünftig auch darstellen kann.
Okay. Hast du denn einen Arzt gefunden, der dich in dieser Therapieform unterstützt?
Ja, absoluter Horror wieder. Wenn man dann feststellt, keinerlei Medikamente wirken, Cannabis hilft und man fragt einen Arzt um Hilfe, erfährt man sehr, sehr viel Ablehnung. Vor allem aus der Zeit, aus der ich dann noch komme. Wie gesagt, 2011 getestet. So 2013 war es, da sagte mein Orthopäde zu mir, ich unterstütze dich gerne dabei, aber du wirst nie einen Antrag bei der Krankenkasse durchkriegen, wenn ich das als Orthopäde mache. Du brauchst da Neurologe, Psychiater, alles Mögliche dazu. Das Thema an der Stelle heißt austherapiert sein, sprich alle anderen Medikamente, auch Physiotherapie, alle Therapieversuche müssen durch sein, ehe man das dann verordnet kriegt. Jetzt muss man dazu wissen, erst 2017 kam ja das Cannabis-Medizingesetz raus. Also selbst 2013 war noch viel zu früh. Über unsere Patienten-Selbsthilfegruppe kenne ich Leute, die auch in der Zeit schon eine Anerkennung kriegten. Allerdings hatte ich keine Ärzte, die mich unterstützt haben dabei. Ich war dann 2016 sehr lange in der Klinik. Dort wurde alles Mögliche an mir ausprobiert. Über 30 Medikamente alleine dort in der Klinik, Psychopharmaka, Schmerzmittel, wovon ich heute noch den Magen so kaputt habe, dass ich nicht mehr alles essen kann. Ich kann keinen Kaffee trinken, keinen Tee trinken, ich kann nichts machen quasi. Ich bin schwerstens eingeschränkt, mir wird übel, wenn ich laufe. Das als kleine Nebenstörung, mit der ich jetzt auch noch leben muss, seit 2016, die nicht wieder weggeht. Ein Tinnitus habe ich auch noch gekriegt als Nebenmedikamentation obendrauf. Hab dann den Arzt stationär, wo ich war, immer gebeten, 2016, bitte helfen Sie mir, Cannabis ist das Einzige, was hilft. Hat er nicht gemacht. Ich habe so viel Ärzte kontaktiert, wie ich konnte, hin auf eine Traumatologen, bin dahin, nehmen Sie mich bitte stationär hier auf. Mein behandelnder Arzt macht das mit der Cannabis-Therapie nicht, können Sie das hier mitmachen für mich? Mir hat keiner geholfen. Die haben alle die Erstvisite mitgenommen, haben sie rausgeschmissen. Mit dem netten Spruch, ach, Sie haben doch da einen guten Arzt, der hatte auch noch einen Professortitel, ja? Sie sind doch bei Herrn Professor Doktor in Betreuung, gehen Sie da mal wieder hin.
Das war damals, glaube ich, einfach noch zu früh, ne? Es gab zu wenig erfahrene Ärzte damals. Das sieht heute natürlich schon anders aus, aber trotz alledem ist das natürlich furchtbar, wenn man so in Not ist und man wird einfach weggeschickt. Aber letztendlich hast du dann einen Arzt gefunden, der sich dann um dich kümmert, der eine Therapiebegleitung gemacht hat bei dir?
Ja, dazu muss ich sagen, das war dann wieder ein Akt der puren Verzweiflung, als ich dann vor 2016, 17 wirklich etliche Ärzte durch hatte, immer wieder zu meinem Professor Doktor zurückgeschickt wurde, habe ich im Fernsehen das Jenke-Experiment gesehen, zum zweiten Mal über Cannabis, wo er sich selbst medikamentiert hat. In diesem Bericht hat er auch Deutschlands ersten Cannabis-Patienten interviewt und der hat bei uns hier in der Stadt einen Laden. Und dann war ich so verzweifelt, ich bin einfach in den Laden rein, habe gesagt, hey, hallo, ich bin der und der, total am Ende verzweifelt, hast du einen Tipp für mich? Auch der hatte fast keinen Tipp, konnte mir allerdings dann einen Namen nennen von einem Arzt, der eigentlich die Koryphäe so in Deutschland ist, seit 93 das macht, der Vorreiter hier in Deutschland quasi. Bei dem durfte ich dann auf eine Warteliste. Ich weiß noch, das war so vor Weihnachten, Da dachte ich mir, Warteliste, ein Jahr länger, wie soll das denn wieder werden? Und dann habe ich den nochmal angemeldet, meine Heftigkeit meiner Lage nochmal genauer dargestellt. Und dann hatte ich 2 Monate später zum Glück schon einen Termin bei ihm. Dann hat der den Antrag für die Kostenübernahme an die Krankenkasse gestellt. Damit das richtig durchläuft, habe ich nochmal richtig vorgearbeitet, habe noch 4 andere Ärzte dazu geholt. Mein Orthopäden, mein Hausarzt, ein Schmerzarzt und ein Psychiater. Und habe von denen noch Beiatteste liefern lassen zum Thema austherapiert. Wirkungsweise ist die Wirkung gegeben. Wie sind die sozialen Teilnahme am Leben heißt es ja, ne? Wie ist Cannabis dabei oder stört es? Sind diese Faktoren alle erfüllt? Das ist sehr, sehr wichtig für eine Krankenkasse, um überhaupt eine Anerkennung zu geben. Dort musste ich dann bei der privaten Krankenkasse 2 Runden drehen und dann haben die mir die Kostenzusage gegeben. Das sogar, muss ich sagen, auf eine relativ hohe Basis mit 5 Gramm Cannabis pro Tag, die ich allerdings auch brauche.
Ja.
Denn dieses spezielle Lösen bei mir im Körper, das hat man auch bei noch keinem anderen Patienten beobachtet. So wirklich. Ja. Also ich kenne keinen. Daran kann man sehen, diese Vielfältigkeit von Cannabis, die es hat in der Wirkungsweise. Und siehe da, ich habe jetzt seit dem 4.4. diesen Monat eine neue Kostenübernahme.
Ach, Gott sei Dank. Das freut mich. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob du jetzt wieder eine Kostenübernahme hast, weil das kann man finanziell ja überhaupt nicht schaffen. Also gerade die Menge, die du brauchst, das kann keiner finanzieren. Ne? Selber.
Ja, das
also,
ist jetzt ein lachendes und ein weinendes Auge. Die Berührungsängste von Ärzten, wirklich aufgrund von mangelndem Wissen über Cannabismedizin, die sind so hoch, dass selbst das auch irgendwie nicht richtig rund lief. Mein jetzt behandelnder Arzt hat einen sehr guten und wichtigen Schritt gemacht. Er hat mich nochmal zur multimodalen Schmerztherapie in eine Klinik geschickt. Und dort wurde die Kostenübernahme dann bei der Krankenkasse beantragt. Dieser Weg hat dann für mich relativ gut funktioniert. Ein weinendes und ein lachendes Auge. Die Klinik testet nur auf 1,5 Gramm am Tag. Und meine Krankenkasse hat jetzt auch nur 1,5 Gramm am Tag genehmigt. Also ich habe jetzt erstmal überhaupt wieder eine KÜ und muss gucken, ob ich die nächsten Monate mit meinem jetzigen Arzt dann noch nachgearbeitet kriege, dass ich die Menge hochkriege. Wobei meine Krankenkasse da eine Ausnahme zu sein scheint. Die Klinik hat sich gewundert, dass meine Krankenkasse diese 1,5 Gramm in die Kostenübernahme reingeschrieben hat. Denn die testen wirklich jeden Patienten nur auf 1,5 Gramm in diesem 14-tägigen Setting. Und alle Krankenkassen, sagte man mir, die dann eine KÜ geben, machen das einfach so, ohne eine Begrenzung. Also dass ich da jetzt schon wieder bei der Krankenkasse kämpfen muss, schon wieder einen Arzt mit Attesten und so, ist schon wieder nicht wirklich ganz fair an der Stelle. Es müsste eigentlich anders laufen. Das wichtige Wort an dieser Stelle ist Behandlungshoheit des Arztes oder der Ärztin an der Stelle.
So sollte es eigentlich sein, ne? Also dass die Therapiehoheit des Arztes da anerkannt wird und das nicht angezweifelt wird.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Da möchte ich jetzt gleich mal auf die Legalisierung eingehen. Seit dem 1. April haben wir ja diese Teillegalisierung. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Verschreibungen jetzt, weil Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz herausgenommen wurde. Das heißt, es können ganz normale Rosa-Rezepte im Moment noch und ab dem 1. Mai dann die E-Rezepte verschrieben werden. Und wir haben jetzt in den Apotheken eine hohe Anzahl von Privatverschreibungen. Wie siehst du das? Bestehen da Chancen für die Patienten oder vielleicht auch Gefahren? Vielleicht gerade im Bereich der Blüten, dass es da irgendwo zu Schwierigkeiten kommen würde, dass Krankenkassen vielleicht noch strenger auf die Kostenübernahme von Blüten schauen könnten. Wie siehst du das als Patient?
Also als erstmal eine Chance, wie gesagt, über Privatrezept an Selbstzahler, sagt man so schön, wo die Krankenkassen halt außen vor stehen, kann man relativ gut auch jetzt schon an ein Rezept kommen oder an einen Arzt, der einen betreut. Mhm. Also dieser Trend, dass das über privat an Selbstzahler geht, der wird natürlich irgendwie forciert und die Krankenkassen sehen den Trend bestimmt auch gerne. Ich sag mal, ich bin ja jetzt ein Patient mit einer hohen Dosierung im Monat. Eine kleinere Dosierung, wo man sagt, ein Mensch, der vielleicht in Arbeit steht, auch alles, die der sich selber leisten kann, 20, 30 Gramm, vielleicht bis 50 oder so im Monat, bei den fallenden Preisen jetzt in der Apotheke, da sind die Menschen vielleicht glücklich. Die haben einen Arzt privat, der betreut die, die kriegen ihr Medikament und gut ist, dann brauchen die auch keine Kostenübernahme. Über diesen Weg freuen sich die Krankenkassen bestimmt, wenn das so geht, dass die weniger mit KÜs dort belästigt werden, sage ich mal an der Stelle. Für schwere kranke Patienten wie mich ist das natürlich nicht so schön zu sehen, wenn Krankenkassen dann da vielleicht dann doch mehr auch diesen Weg forcieren und Mauern versuchen, Leute in die Richtung zu kriegen. Ne?
Genau. Also das, die Gefahr besteht natürlich gerade für die Blüten wahrscheinlich. Ne? Also
genau.
Extrakte, hattest du ja schon angesprochen, werden lieber gesehen von den Krankenkassen als die Blüten. Also wollen wir hoffen, dass solchen schwerkranken Patienten, wie du es jetzt bist, da nicht noch mehr Steine in den Weg gelegt werden, sondern dass du deine Kostenübernahme erstmal behältst und vor allen Dingen auch die Menge noch angepasst wird, weil sonst wird es natürlich sehr, sehr schwer, gerade wenn man sozial jetzt oder beziehungsweise wenn man nicht arbeiten kann und dann finanziell auch noch wirklich da vor der Schwierigkeit steht, sich das überhaupt leisten zu können. Das, also das würde ich dir wirklich von Herzen wünschen, dass das alles gut wird für dich und dass du dann auf die Art und Weise weiterhin so am Leben teilnehmen kannst, wie du es jetzt tust, weil du setzt dich ja sozial auch ein für Traumapatienten. Du sprichst mit denen, du hilfst denen, was auch schon mal enorm ist, weil das kostet ja auch viel Kraft, anderen Patienten da noch zu helfen und die zu unterstützen. Also dafür auch nochmal große Bewunderung von meiner Seite.
Ja, vielen Dank. Das kostet wirklich Kraft, ist aber auch gleichzeitig motivationsgebend irgendwie. Man hat, wenn man sieht, man kriegt da vielleicht einen Erfolg irgendwie auch zustande, ne?
Sehr schön.
Wir sind jetzt zum 1.4. an einer großen Wende und es wird die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre sehr, sehr viel passieren. Wir werden die Landschaft wahrscheinlich nicht mehr wiedererkennen. Viele Ärzte werden sich auch weiterbilden, dass die diese Berührungsängste mit Cannabismedizin, die sie jetzt noch haben, dass die dann weg ist. Ein Tipp für meine Mitpatienten, ich sehe das in der Selbsthilfegruppe ja auch, Thema Eigenmotivation, Resilienz. Wirklich, ich habe eben gesagt, ich bin umgekippt, erschöpft von Nicht-Hilfe kriegen. Es ist wirklich wichtig, aufstehen, weitermachen, Netzwerken. Geht in eine Selbsthilfegruppe, sonst irgendwas. Ihr wisst nicht, welche Leute ihr kennenlernt. Ich bin hier heute mit einer super netten Frau in einem Podcast.
Danke.
Wo ich das einfach so übers Netzwerk zu mir kam. Plötzlich kam die Antwort, ach, hast du nicht mal Lust? Zack. Also solche Dinge passieren dann. Man lernt dann auch Leute kennen, Ärzte, sonst irgendwas. Ne? Kopf nicht in Sand stecken, losziehen und machen. Ich habe jetzt viele nehmen den Weg, den die Regierung jetzt eingeschlagen hat, auf und freuen sich bei uns in der Patienten-Selbsthilfe. Juhu, ich darf selbst anbauen. Ja. Die sagen, nee, ich will diesen Stress mit der anderen, ich will das gar nicht. Die sollen mich alle in Ruhe lassen, dann kostet es mich selbst, dann muss ich die Lampen kaufen, dann zahle ich den Strom, dann riecht es bei mir in der Wohnung. Die haben einfach den Kopf in den Sand gesteckt, die geben einfach auf, obwohl sie die Chance hätten. Wie gesagt, 1, 2, 3 Jahre, wenn der Markt sich geändert hat, alles locker geworden ist, vielleicht die Facharztausbildungen da sind, dass die Leute dann vielleicht auch doch nochmal einen zweiten Schub, einen zweiten Anlauf nehmen und versuchen, eine Kostenübernahme zu erlangen.
Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, was du da gebracht hast. Also diese Tipps an Patienten und dass du den Mut zusprichst. Ganz großartig. Jürgen, das war ein tolles Gespräch. Es war für mich ein sehr berührendes Gespräch. Bewundernswert, wie du das alles meisterst und dass du so eine gute Resilienz hast, dass du dich immer wieder jeden Tag motivierst, weiterzumachen und ja, dir selber Aufgaben gesucht hast, die dir ein gutes Gefühl geben, und das bewundere ich sehr. Hat mir ja sehr viel gegeben, dieses Gespräch, und ich glaube, es wird auch vielen Menschen, die sich das anhören, viel geben. Danke dafür, Jürgen.
Möchte ich zurückgeben, also wir haben jetzt das zweite Mal kurz gesprochen, glaube ich, ein paar Mal geschrieben, und bei deiner ersten Mail musste ich schon sagen, ich habe da wahrscheinlich eine Frau mit einer tollen Persönlichkeit vor mir. Das konnte ich aus der ersten Mail schon rausnehmen. Vor allem jemand, der sehr viel Ruhe ausstrahlt auch. Also schön. Du bist wirklich ein toller, spezieller Mensch mit deinem Charakter, und ich mache gerne noch einen Podcast mit dir.
Vielen Dank. Ich werde drauf zurückkommen, Jürgen. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles erdenklich Gute. Bleib stark, bleib dran, bleib resilient, und wir bleiben in Kontakt, auf jeden Fall. Danke, Jürgen.
Ach, gerne.
Tschüss.
Ich fasse noch einmal zusammen. Jürgen leidet an den Folgen eines frühkindlichen Traumas, verursacht durch eine Gewalttat, die er als Baby erfahren hat. Das hat drastische Folgen für sein gesamtes Leben. Zum Beispiel fiel ihm Lernen nie leicht. Trotz alledem hat er sich durch Schulausbildung und Studiengänge gekämpft. Heute weiß er, dass diese Schwierigkeiten an den psychotraumatischen Auswirkungen liegen, die auf sein Gehirn einwirken. In einem Gespräch vor dieser Aufnahme hat er mir an Beispielen eines Schüttelbabys erklärt, welche dramatischen Folgen so eine Gewalttat haben kann. Die weichen Babyknochen verrutschen zueinander, nichts im Skelett sitzt so, wie es sitzen sollte. Wenn die Knochen im Wachstum langsam aushärten, treten immer schlimmer werdende Beschwerden auf. Sehr oft kommt es auch zu Hirnverletzungen und lebenslangen körperlichen und geistigen Behinderungen. Aber jetzt zurück zu Jürgen. Als kleines Kind merkte er, dass seine Sitzhöcker ungleich sind, sein Nacken nach rechts blockiert war und dass er eine körperliche Disbalance hat. Über die Jahre wurde es so schlimm, dass er extreme Schmerzen, vor allem im Nacken, bekam. Diese Disbalance muss alle 10 Sekunden durch Dehnen und Strecken ausgeglichen werden, damit die Schmerzen nicht zu stark werden. Mehrere Ärzte haben versucht, ihm zu helfen. Er bekam im Laufe der Jahre über 30 verschiedene Medikamente, die ihm alle nicht halfen. Hinzu kam eine Depression aufgrund des Dauerschmerzes. Folgeerscheinungen der vielen unterschiedlichen Medikamente sind dauerhafte Magen-Darm-Störungen, an denen Jürgen zusätzlich leidet. Bis 2011 hatte Jürgen statisch festsitzende Schmerzen. Dann probierte er Cannabis aus. Das war reiner Zufall, wie er erzählt. Er hatte vorher noch nie Cannabis konsumiert. Aus einer Laune heraus zog er an dem Joint einer Bekannten. Plötzlich tat sich für ihn eine neue Welt auf, wie er berichtet. Erstmals war er schmerzfrei für einige Stunden, was er seit seiner Kindheit nicht mehr erlebt hat. Er beschreibt, dass Cannabis bei ihm zweifach wirkt. Zum einen lösen sich die Verspannung und Verkrampfung, sodass er die Fehlstellung im Skelett verschieben kann. Zum anderen hilft es ihm bei seinen Schmerzen. 2013 versucht er über seinen Orthopäden eine Kostenübernahme und Ausnahmegenehmigung bei der Krankenkasse zu erhalten. Der Arzt konnte ihm nicht weiterhelfen und ein Arztmarathon begann. Wohlgemerkt, wir befinden uns 4 Jahre vor dem Cannabis als Medizingesetz. Bis 2019 musste er um seine Kostenübernahme kämpfen. Das war für ihn ein wahres Martyrium mit vielen Rückschlägen. Er benötigt die inhalative Form von Cannabis, also die Cannabisblüten. Eine schnelle Wirkstoffanflutung ist für ihn wichtig. Er hat auch versucht, mit Extrakten zu therapieren, allerdings halfen die nur gegen seine Schmerzen. Sie konnten nicht seine Verkrampfung lösen. Anderen Patienten riet er, nicht aufzugeben und für die Kostenübernahme durch die Krankenkasse zu kämpfen, auch wenn es zu Rückschlägen kommt. Er sieht allerdings die Gefahr, dass sich niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aufgrund der Legalisierung der Verschreibung von Cannabis, besonders der Cannabisblüten, verweigern könnten. Er meint, die scharfe Trennung von Patienten und Konsumenten wird immer schwieriger. Als Chance der Legalisierung sieht er die Entkriminalisierung und die Facharztausbildung, die eine Verschreibung ohne Kostenübernahmeantrag ermöglichen würde. Dieses Gespräch hat mich sehr berührt und zeigt, wie wichtig die Therapie mit Cannabis für schwer erkrankte Patienten ist. Für Jürgen sind dank dieser Therapie die Schmerzen und Verspannungen erträglicher geworden, was die gesamte Medikation, die er vorher versucht hat, nicht bewirken konnte. Cannabis ist kein Wunderheilmittel, aber es kann für den einen oder anderen schwer erkrankten Patienten entweder als Co-Medikation oder als alleinige Medikation das Leben wieder lebenswerter machen. Wie gewohnt ist der Podcast zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe wenig Fehltage.